Tagelang war Mannheim mal wieder deutschlandweit in den Schlagzeilen. Oder besser gesagt, eine Mannheimerin. Gut also, dass jetzt wieder Zeit für Mensch Mannheim ist, den Politik- und Gesellschaftstalk des Mannheimer Morgen. Wir besprechen die Themen, die Mannheim bewegen. Und um wen es in diesen ersten beiden Sätzen ging, das lösen wir gleich auf. Erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Florian Karlein aus der Lokalredaktion des Mannheimer Morgen. Und ich bin, wie ich vor zwei Wochen in der letzten Folge eindrücklich unter Beweis gestellt habe, alles andere als ein ausgewiesener Fußballexperte. Gut, aber dass wir kurz vorm EM-Finale einen echten Fachmann bei uns haben, Timo Schmidhuber. Und er wird uns gleich nicht nur verraten, ob er für oder gegen Pyrotechnik ist, sondern auch, wer am Sonntag den Pott holt.
Ja, zusammen. Hallo auch von mir. Jetzt zeichnen wir ja am Mittwochnachmittag auf. Das zweite Halbfinale ist also noch gar nicht gespielt. Und deshalb kann ich eigentlich nur einen seriösen Tipp abgeben, wer am Sonntag den Pott holt, nämlich Spanien. Zu Pyrotechnik äußere ich mich jetzt lieber gar nicht. Ich will da in nichts reingeraten. Das war es auch heute schon wieder mal mit Fußball. Wir wollen nämlich über zwei Themen sprechen, die richtige Paukenschläge für Mannheim waren.
Am vergangenen Montagabend sickerte schon durch, dass Melis Seggmann, Bundestagsabgeordnete der Grünen, ihre Partei und ihre Bundestagsfraktion verlassen will. Und sie würde sich der CDU anschließen. Außerdem sprechen wir über ein Thema, das möglicherweise noch gravierendere Folgen für Mannheim haben könnte, nämlich das erwartete Nein des Bundeskartellamts zum Klinikverbund Mannheim-Heidelberg. Und ganz zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf das Wochenende voraus, wo Mannheim Pride, früher Christopher Street Day, wieder stattfindet.
Und Florian und ich, wir sprechen natürlich traditionell nicht alleine. Wir haben auch diesmal ausnahmsweise wieder zwei Gäste in unserem Studio und beide haben Erfahrung beim Wechseln von Parteien und Fraktionen. Einer hat vor rund einem Jahr die Grünen verlassen. Er ist 58 Jahre alt, war früher unter anderem Sänger bei der Ska-Band The Busters und wurde 2019 für die Grünen in den Mannheimer Gemeinderat gewählt. Vor einem Jahr verließ er die Fraktion im Streit. Er hat als Gründe damals genannt, eine schlechte Kommunikation und eine unklare Linie der Grünen im OB-Wahlkampf. Er hätte sich gewünscht, dass im OB-Wahlkampf mehr aus den Reihen der Grünen, die, wie er sagt, progressive Mitte unterstützt hätten. Herzlich willkommen, Markus Sprengler.
Hallo.
Und unser zweiter Gast ist noch bei den Grünen, aber noch gar nicht so lange. Bis Ende 2020 saß er nämlich noch für die CDU im Gemeinderat, verließ die damals aber vom damaligen Vorsitzenden Nicolas Löbel dominierte Partei. Damals sagte er, ich zitiere, die CDU ist hier keine Mitmachpartei, da das Mitmachen auf eine Person zentriert sei. Ein wichtiger Punkt waren mutmaßlich aber auch finanzielle Ungereimtheiten beim CDU-Kreisverband in Mannheim. Er ist 46 Jahre alt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat und damit herzlich willkommen, Chris Riem.
Ja, moin moin.
Melis Seggmann schüttelt Friedrich Merz die Hand, daneben steht Julia Klöckner und strahlt. So Fotos sind in der vergangenen Woche durch ganz Deutschland gegangen. Alle sind glücklich, allen voran natürlich Melis Seggmann. Eben noch Hinterbänklerin im Berliner Bundestag ist die Mannheimer Abgeordnete plötzlich in der ganzen Republik bekannt. Aber warum eigentlich?
Wegen eines eigentlich einfachen Vorgangs. Denn die 30-jährige Melis Seggmann hat die Partei verlassen, bei der sie schon lange war. Sie war nämlich schon mit 17 Sprecherin der Grünen Jugend in Mannheim. Auch die Bundestagsfraktion der Grünen hat Melis Seggmann verlassen und jetzt hat sie sich der CDU in Mannheim und der Unionsfraktion im Bundestag angeschlossen.
Kommt gar nicht so oft vor im Bundestag. Im Mannheimer Gemeinderat gab es das in der jetzt ablaufenden Wahlperiode das eine oder andere Mal öfter. Deswegen war das schon ein Paukenschlag, der viele überrascht hat. Aber die Grünen wohl gar nicht so sehr. Wir haben gehört, es soll Wetten gegeben haben, ob und wann Melis Seggmann zur CDU geht. Herr Riem, haben Sie gewonnen oder Ihren Einsatz verloren?
Ja, da ich an den Wetten mich nicht beteiligt habe, weder noch, aber für mich kam es jetzt auch nicht ganz unerwartet tatsächlich, da ja schon erkennbar war, auch in verschiedenen Postings und im Auftreten, dass es eine gewisse Entfremdung gegeben hat. Ich versuche mich da immer selbst auch rein zu versetzen, weil ich auch mal so einen Prozess durchgemacht habe. Und insofern kam es jetzt nicht unerwartet, aber leider kein Wetteinsatz.
Wann haben Sie davon erfahren?
An einem Montagabend während einer Kreisvorstandssitzung von dem Sachverhalt. Also offiziell gab es die Kenntnis von Melis Seggmann auch selbst, die informiert hat mit einem Schreiben. Aber wie gesagt, die Andeutungen, dass gegebenenfalls ein Wechsel bevorsteht, das kam für mich jetzt nicht ganz unerwartet. Deswegen war ich da jetzt auch eher gechillt.
Es war jetzt nicht ganz so leicht für uns, für den Podcast heute einen Gesprächspartner aus den Reihen der Grünen zu finden. Deswegen nochmal vielen Dank, Herr Riem, dass Sie zugesagt haben. Was denken Sie, ist Ihrer Partei das Thema Melis-Segment inzwischen unangenehm?
Glaube ich jetzt nicht. Ne? Also es gibt wie immer in Parteien Menschen, die jemanden gut oder weniger gut finden. Das ist jetzt auch kein exklusives Thema der Grünen. Es war bei meinem Wechsel damals auch so und insofern ist jetzt gewechselt. Wir wünschen ihr viel Erfolg tatsächlich jetzt auch in ihrem neuen Verein, also in der CDU. Und man sieht sich ja immer zweimal im Leben und insofern schauen wir einfach mal, wie sich das jetzt dann auch weiterentwickeln wird. Wir werden weiterhin auch Bundespolitik machen in Mannheim, müssen uns einfach neu aufstellen. Eigentlich ist es ja ein ganz einfacher Prozess, ist ja gerade eben schon geschildert worden.
Herr Sprengler, wann haben Sie von dem Wechsel erfahren und hat es Sie überrascht?
Ja, ähnlich Montagabend gab es in der Fraktionsgruppe eine WhatsApp, wo das drin stand und alle waren überrascht. Aber überrascht hat es mich nicht im Sinne von, dass es den Prozess nicht gegeben hätte der Entfremdung. Den kann ich schon, als ich noch grünes Mitglied und Partei- und Fraktionsmitglied der Grünen war, nachvollziehen, dass es dort schon seit 2019, wo ich angefangen habe mit Melis und uns allen gemeinsam auch schon Diskussionen und Gräbenkämpfe und anderes gab, wo ich dann sagen würde, das hat sich wahrscheinlich in den letzten 4 Jahren potenziert. Dementsprechend war ich überrascht über den Gang, wo sie hingeht, aber dass sie rausgeht, war vielleicht nicht ganz so überraschend, für mich auch nicht.
Können Sie mal Beispiele sagen?
Ich kann nachvollziehen, wenn man aus der grünen Parteienfraktion austritt, das habe ich selbst auch gemacht, gerade vor einem Jahr. So gesehen, diesen Schritt kann ich nachvollziehen und ich kann auch verstehen, dass es Verwerfungen gibt, die in Klammer auf offiziell Basisdemokratie heißen, aber eigentlich Machtspieler innerhalb einer Parteienfraktion sind. So gesehen kann ich nachvollziehen, dass jemand so einen Schritt geht. Im konkreten Fall würde ich sagen, es gab immer wieder keine, sagen wir mal, gute Bindung zwischen, sagen wir mal, der Partei oder des Kreisvorstandes und der damaligen Fraktionsvorsitzenden, der jetzigen Bundestagsabgeordneten. Das war schon immer sozusagen ein Hauen und Stechen, zumindest habe ich es so erlebt. Und dementsprechend, wie gesagt, ist es nicht so, dass es ein Cut war, wo ich sage, der kommt ganz unverhofft.
Was waren so die inhaltlichen Konfliktlinien?
Na, ich glaube, also inhaltlich würde ich jetzt mal mich gar nicht mal so drauf beziehen, was jetzt gerade so durch den Raum wabert, wie Grundsatzprogramm der CDU ist besser, Außengrenzen der EU sind besser als humanitäre Hilfe für Flüchtlinge. Also es waren diese plakativen Dinge waren es gar nicht, sondern es war für mich eher, oder von meiner Wahrnehmung her, eher etwas, was ich so atmosphärisch auch klar gemacht hat. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen sarkastisch sind, hier sitzen wieder 4, 3,5 alte weiße Männer, die über die Situation einer jungen migrantischen Frau sprechen. Diese Situation hatten wir in Diskussionen innerhalb der Fraktion beispielsweise auch schon, wo Vorwürfe kamen. Beispielsweise Gerd von Daniel und ich haben immer sehr klare Kante auch zu bestimmten Themen gezeigt und das wurde uns dann als sozusagen auch vorgeworfen. Also so gesehen, es gab viele Themen, die da waren, aber ich kann jetzt nicht jetzt eins nach dem anderen abhaken und sagen, das waren die Gründe, warum.
Herr Riem, Sie sind ja dann neu in die Fraktion gekommen. Haben Sie es genauso wahrgenommen?
Mir fehlt natürlich ein bisschen Erfahrungsschatz von Markus Sprengler, aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr gut aufgenommen worden in der Fraktion. Habe natürlich dann auch gemerkt, dass es wie im Übrigen in jeder Partei auch verschiedene Flügel gibt. Ja, gibt Wirtschaftsflügel, gibt eher Flügel, die sozial engagiert sind. Das ist jetzt aber auch keine wirkliche Besonderheit der Grünen. Und dass es da immer mal auch Spannungen gegeben hat, ja, ist aber tatsächlich für mich jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ich kenne es ja aus einem anderen Club, aus der CDU. Und insofern sind sich Parteien ja dann doch wieder ähnlich. Ja. Also ich habe es jetzt nicht in der Dimension wahrgenommen, wie es Markus wahrgenommen hat. Aber dass es immer mal Spannungen gab zwischen verschiedenen Personen, da war ich auch immer mal mit beteiligt, ist jetzt aber auch nicht ungewöhnlich. Ich meine, es ist ein Clubpolitik von lauter Alpha, Damen und Herren. Und dass es da ab und zu auch mal Reibungen gibt und auch Reibungsverluste, ist jetzt nicht wirklich ungewöhnlich.
Man kann ja auch in einer Mannschaft nicht mit jedem Bestfreund sein. Das steht, glaube ich, außer Frage. Aber Melis Segman hat in ihrem Abschiedsbrief an den Kreisverband ja eine ganz grundsätzlich mangelhafte Debattenkultur angesprochen. Ich kann ja mal einen Satz zitieren. Ich habe festgestellt, dass sich meine Vorstellung darüber, wie und mit welchem Stil Politik gemacht wird, weiterentwickelt hat. Deswegen sei sie zur CDU gegangen.
Sie fordert auch eine Debattenkultur, die auch unbequeme Realitäten benennen kann und bei der Menschen für ihre Meinung oder ihre Sorgen nicht in Schubladen gesteckt werden. Das hat sie bei den Grünen offenbar nicht mehr wiedergefunden. In dem Brief und anschließend auch im MM-Interview hat sie auch Beispiele genannt, worum es ihr geht, inhaltlicher Art. Zum einen geht es ihr darum, die Zuwanderung besser zu steuern hat sie ausgeführt, und auch dafür zu sorgen, dass die Menschen, die arbeiten, am Ende auch finanziell besser gestellt sind als die, die Sozialleistungen empfangen. Herr Riem, was sagen Sie zu diesen auch inhaltlichen Argumenten?
Na, hier geht es ja hauptsächlich zum einen um inhaltlich bundespolitische Themenfelder, wo ich mir natürlich auch gewünscht hätte, wenn sie die Debattenkultur anspricht, dass sie das dann auch entsprechend eingebracht hätte, was ihre Vorschläge dazu sind. Und das andere ist das Thema Debattenkultur insgesamt bei den Grünen. Es ist ja vorhin angeklungen, ich bin gewechselt, weil ich mehr Debattenkultur wollte. Die habe ich tatsächlich gefunden bei den Grünen. Da wird sehr intensiv diskutiert, vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle zu viel, aber es ist sehr, sehr lebhaft. Und das ist ja genau das Zeichen der Demokratie. Da muss man sich dann natürlich aber auch einbringen und in Schubladen stecken. Dazu neigt der Mensch ein Stück weit auch. Jetzt sitzen hier gerade zwei Menschen mit Markus und mir, die ja auch ihre Meinung auch in der Grünen-Fraktion sehr, sehr häufig geäußert haben, die auch nicht immer einer Meinung waren mit der Fraktion. Teilweise sind die Dinge auch öffentlich geworden. Ich erinnere mich nur an das Thema veganer Antrag, wo wir auch abweichende Meinungen vertreten haben. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es ein riesiges Problem dahingehend ist, dass man nicht mehr in der Partei sein kann. Also das war eine harte Diskussion, und manchmal werden harte Diskussionen geführt. Da muss man sich aber auch wieder zusammenraufen. Und ich habe schon den Eindruck, dass man das sagen kann, was man will. Und ich stehe, glaube ich, für jemanden, der gerne sagt, was er will und manchmal vielleicht auch mit dem Kopf zu viel durch die Wand möchte. Insofern verstehe ich den Punkt von Melis Segment tatsächlich nicht, weil die Kultur haben wir schon bei den Grünen.
Also beim veganen Antrag ging es darum, Antrag der Grünen-Fraktion, dass auf Stadtfesten nur noch veganes Essen ausgegeben werden soll. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, es ging darum, dass wir bei städtischen Veranstaltungen tatsächlich rein auf vegan gehen, also auch nicht mehr vegetarisch und Fleisch ähnlich. Und dann gab es eine Gruppe in der Fraktion, die es anders gesehen hat, die das auch öffentlich kommuniziert hat. Gab dann eine Mehrheitsentscheidung und gab eben ein paar Menschen, die es anders gesehen haben. Ja, und wie das dann so ist in dem Diskurs, man streitet dann auch mal, aber man kann sich dann auch wieder zusammenraufen. Unterm Strich haben wir diese Debattenkultur, und da bin ich mal gespannt, wie das in der CDU Mannheim und bei der CDU insgesamt sie dann auch neu finden will, ob es da eine größere Debattenkultur gibt. Würde ich jetzt aus eigener Erfahrung eher zurückhaltend befürworten.
Hat Melis Segben dem Kreisverband oder der Fraktion gegenüber irgendwann mal darauf hingewiesen, dass ihr diese Debattenkultur fehlt oder dass sie gerne inhaltlich andere Schwerpunkte setzen würde?
Also mir ist es tatsächlich in der Form nicht bekannt. Es gibt ja immer lose Gespräche, wo man sich austauscht, die ja auch nicht immer einen offiziellen Charakter haben. Aber mir ist es nicht bekannt. Insofern ist natürlich ein Stück weit auch bedauerlich, dass wir da in der Fraktion, in der Partei nicht mehr ausführlich drüber sprechen konnten, sondern irgendwann eben die schriftliche Ausfertigung bekommen haben mit dem Abschied.
Um da nochmal anzuknüpfen, weil das Thema Debattenkultur würde mich schon nochmal interessieren. Also selbstverständlich ist es so, dass ausgewiesen die Grünen sehr stark und sehr viel debattieren. Vor allem auch manchmal zu lange und zu unnötig an vielen Stellen. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich nicht mehr bei den Grünen bin, sondern grundsätzlich. Und ich glaube, dass es daran nicht gelegen haben kann. Also sozusagen, dass Dinge nicht angesprochen worden sind, und Chris Riem und ich haben da wirklich ja an vielen Stellen auch unpopuläre öffentliche Meinungen auch vertreten, die nicht zwingend grün oder nicht grüne Partei oder Programm waren. Deshalb sage ich mal, das war nicht das Thema. Für mich ist das Thema eher, und da bin ich so ein bisschen verwundert, das Interview, was ich gelesen habe mit meiner Morgen, also ich habe leider nicht rauslesen können, was er uns sagen möchte. Also mir ist nicht in diesen 20 Antworten oder wie viel 215 Fragen, die sie gestellt haben, nicht klar geworden, was sozusagen der Grund war, warum sie gegangen ist. Also außer, wie gesagt, die Nummer mit Außengrenzen sichern, wie gesagt, was ich nicht nachvollziehen kann, wenn man mit 13 oder 14 Jahre lang als grüne Jugend über Vorstand, über Fraktionsvorsitzende eigentlich eine komplett andere Meinung und auch politische These vertritt, was das Thema betrifft. Und dann das als einen der Hauptgründe anzuführen, zu wechseln, das finde ich für mich, also das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist für mich so ein Grund, wo ich nicht weiß, warum man das dann tut. Ich bin auch von der grünen Parteienfraktion weg, aber ich habe meine Beweggründe ja stark und vor allem auch klar definiert, warum.
Und Sie sind auch zur SPD und nicht zur CDU gegangen.
Ja, immer die progressive Mitte, da bleibt es noch in der Familie.
Über die Motivation vom Medi-Segment wird ja viel spekuliert. Haben wir Sie in dem Interview natürlich auch gefragt. Ich sag mal, die CDU ist noch auf der Suche nach jemandem, der die Partei im kommenden Jahr beim Bundestagswahlkampf vertreten könnte. Liegt vielleicht darin die Wahrheit?
Wenn man mal ganz ehrlich ist, CDU hat einen geilen Move gemacht, eine Bundestagsabgeordnete, die woanders war, jetzt mal egal wo, an sich zu binden. Also ich meine, das muss man mal schon ganz klar sehen. Wie und wer das eingefädelt hat und wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Aber die Tatsache, dass man mit einer gewonnenen, Anführungszeichen gewonnenen Gemeinderatswahl, das ist jetzt wieder nicht ganz so richtig, aber im Sinne von gefühlt gewonnene Gemeinderatswahl plus jetzt sozusagen noch jemand auf seine Seite gezogen, der vielleicht dann auch mittelfristig Kandidatin, Kandidat sein könnte. Den Move muss man ihnen lassen. Ob das sozusagen dann im Gesamtbild der Bundestagsabgeordneten selbst etwas bringt im on the long term, das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall den einen Sieg haben sie auf jeden Fall eingefahren, nach meiner Wahrnehmung.
Herr Riem, wäre es für Sie eine Überraschung, wenn Meli Seckmann kommt, das ja nicht für die CDU kandidieren würde?
Ich glaube tatsächlich, dass es noch ein offener Prozess ist. Ich glaube, über die Motivlage kann man natürlich spekulieren. Vielleicht ist ein Stück weit aber auch tatsächlich darin begründet, dass sich bei ihr Werte verschoben haben. Also wie gesagt, immer Replik auf meinen eigenen Wechsel. Deswegen finde ich auch immer schwierig, sich an Spekulationen zu beteiligen. Das, wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte. Es sind verschiedene Puzzleteile, die man zusammenfügen muss. Ich glaube, die CDU Mannheim hätte tatsächlich auch andere Kandidaten gehabt. Ich glaube, der Grund kann nicht ausschließlich darin liegen, dass man jetzt eine junge Frau hat, die einen migrantischen Hintergrund mitbringt, sondern die CDU Mannheim hat in den letzten Jahren, meine Einschätzung jetzt von außen, schon auch Kandidaten aufgebaut, die man in die Bundestagswahl hätte schicken können. Ja, kann auch Namen nennen.
Nennen Sie doch mal Namen.
Ja, zum Beispiel Lennart Christ. Den kenne ich ja noch aus dem Landtagswahlkampf 2015-16, wo er mich über die Junge Union unterstützt hat. Dann eben im Landtagswahlkampf, wo ich die Kandidatur zurückgegeben habe, wo er dann ja auch reingesprungen ist. Der hat einen sehr, sehr guten Wahlkampf gemacht, auch für die CDU inhaltlich. Und ich glaube, das wäre jemand, den man durchaus hätte ins Rennen schicken können oder den man nach wie vor ins Rennen schicken kann.
Also eine Ironie, sagen wir mal, des Schicksals ist nach meiner Wahrnehmung ja auch, dass sich Grüne im OB-Wahlkampf nach meinem, das sage ich ja ganz offen, deshalb bin ich auch ausgetreten, nicht klar definiert zu der progressiven Mitte bekannt haben und zu einem dann bei 800 Stimmen gescheiterten Oberbürgermeister Riele. Und für mich ist der Link sozusagen der Annäherung nach meiner Wahrnehmung, das ist dieser Christ sicher anders, wir haben auch darüber diskutiert, der Grünen sozusagen sich das Türchen zur CDU offen zu halten, in welcher Form auch immer, ist ein bisschen konterkariert durch die Tatsache, dass sozusagen jetzt die einzige Bundestagsabgeordnete, die Grünen aus Mannheim dann auch stellen, sich dann ausgerechnet dieser Partei zugewandert hat. Das finde ich also sozusagen, den Move finde ich ironisch gesehen schon ein bisschen komisch an der Stelle.
Aber Chris Riem hat ja eben auch gesagt, dass es möglicherweise auch eine Werteverschiebung sein kann. In der Tat ist Meli Seckmann auch in ihrem Brief an den Kreisverband, finde ich zumindest, sehr unkonkret geblieben, was die Inhalte angeht. So ein bisschen konnte man aber raushören, dass es ihr offenbar auch wichtig ist, dass jemand, der arbeitet, am Ende mehr hat als jemand, der Sozialleistungen bekommt. Und das hat sie offensichtlich in der Koalition nicht genügend umgesetzt gesehen. Könnte das diese Werteverschiebung oder ein Teil dieser Werteverschiebung sein, Herr Riem, die Sie angesprochen haben?
Könnte sicherlich sein, wobei man sich dann die Frage stellen muss, die CDU hat 16 Jahre lang die Bundesregierung mitgestellt, was man vielleicht dann auch bei CDU in den letzten Jahren verpasst hat. Also ich sage mal, man muss es ja immer on the long term sehen, die Dinge gerade bundespolitisch entscheiden sich ja nicht, wenn eine Partei jetzt 3 Jahre oder eine Koalition 3 Jahre an der Regierung beteiligt ist. Insofern ist es alles Spekulation. Ich gehe davon aus, dass es insgesamt schon auch eine Werteverschiebung bei ihr gegeben hat und dass das ein Grund ist. Und ich finde den Grund tatsächlich auch legitim.
Wir haben vorhin jetzt drüber spekuliert, wen die CDU denn für die Bundestagswahl aufstellen könnte. Andere Frage, hätten die Grünen erneut Meli Seckmann aufgestellt für die Bundestagswahl im kommenden Jahr?
Die Frage ist sicherlich eine spannende Frage, aber das geht bei uns, wie es sonst auch ist, bei Parteinominierungsverfahren, dass Vorschläge eingebracht werden. Ich weiß nicht, ob sie nochmal kandidiert hätte, da müsste man sie in der Tat selbst fragen und jeder andere hat natürlich auch die Möglichkeit zu kandidieren. Jetzt bin ich ja noch nicht so lange bei den Grünen, habe aber auch berichtet bekommen, dass es in der Vergangenheit bei Nominierungen immer auch Gegenkandidaturen gegeben hat oder Mitbewerberinnen, die kandidiert haben. Ich kenne es aber auch aus der CDU-Zeit, dass es nicht automatisch so ist, dass es immer nur eine Person gibt, die antritt. Also insofern, ich kann es nicht beantworten, ob sie dann nominiert worden wäre, ob sie angetreten wäre, wer Gegenkandidatinnen gewesen wären. Keine Ahnung. Und wie es ausgegangen ist, weiß ich auch nicht.
Dann probiere ich jetzt nochmal einen anderen Anlauf. Wie zufrieden war der Kreisverband der Grünen aus Ihrer Sicht mit der Performance von Meli Seckmann als Bundestagsabgeordneter bisher?
Wie zufrieden war der Kreisverband? Da müsste man jetzt ja den Kreisverband tatsächlich fragen. Also die Sprecherinnen, die heute nicht hier sind.
Wir hatten sie eingeladen.
Okay, ja, ich kann es jetzt ein bisschen aus Fraktionssicht schildern. Sie hat in Mannheim durchaus auch Veranstaltungen gemacht, regelmäßig. Ich erinnere nur an die Kunsthalle letztes Jahr, wo sie entsprechend auch Berichte aus der Politik gemacht hat. Die waren immer gut besucht. Da gab es auch eine gute Resonanz, auch außerhalb der grünen Blase. Also quasi, da waren viele Leute aus der Gesellschaft da. Insofern würde ich sagen, dass die Dinge schon auch adressiert worden sind. Es gab jetzt insbesondere in letzter Zeit, da geht es ja auch in dem Brief drum, um Entscheidungen, wo bei uns vielleicht nicht jeder glücklich gewesen ist. Ich sage mal auch kommunalpolitisch, und das ist ja eigentlich das spannende Thema, Themen wie Fußballstadion, wo sie ja eine sehr, sehr klare Meinung auch vertreten hat, die sich jetzt nicht unbedingt deckt mit der Meinung der Fraktion und der Partei.
Ehrlich gesagt, Chris Riem ist mir so ein bisschen zu diplomatisch und zu brav an der Stelle.
Dann hauen Sie doch rein.
Nein, ich hau nicht rein, aber ich will einfach nur mal sagen, wir alle, also auch der Chris, wo er noch bei der CDU war, wir alle wissen oder wussten vor 10 Jahren schon, dass die Mellis Bundestagsabgeordnete werden wollte. Das ist so ein Ding, was schon immer in sozusagen wabert. Dann ist es irgendwann geworden, das haben alle gewusst. Und in dem Moment, wo es geworden ist, ist auch schon immer wieder gewabert worden. Eigentlich nach 2 Jahren in dieser Position ist es an bestimmten Stellen in der Grünen-Fraktion oder in der Grünen-Partei, Entschuldigung, wo ich auch noch Mitglied war, immer wieder auch hinterfragt worden, ob das sozusagen in der Zukunft die richtige Person sein soll. Also das sind jetzt keine belegten Zitate, die ich hier liefern kann, aber das ist sozusagen dieser Grundstock an, wir wissen seit 10 Jahren, sie wird Abgeordnete werden, das wissen alle, alle reden drüber, alle sprechen. Und seit es ist, sagen alle, nicht alle, sagen viele, oh, es könnte aber sein, dass es vielleicht nicht die richtige Person ist. Also so gesehen, das gibt es schon immer. Und so gesehen habe ich da jetzt nicht den Eindruck, dass man das in irgendeiner Form ein bisschen in Watte packen muss, sondern das ist eine durchaus etwas, was im politischen Mannheimer Geschäft immer wieder wie ein Nebel durch verschiedene Redaktionsräume, aber auch Fraktionsräume gezogen ist.
Was hört man denn so, was gefehlt hat?
Was ich gehört habe, aber was ich einfach sagen kann, und das ist ja ganz meine persönliche Meinung, also für mich ist die Präsenz jetzt außer vielleicht eine politische Veranstaltung in der Kunsthalle zu machen, in Bezug auf das, was man Vertreter einer Stadt in Berlin macht, ist einfach so für mich zu wenig Resonanz da gewesen, also zu wenig konkrete Ansätze in Bezug auf, was können wir hier tun, was kann ich nach Berlin mitnehmen, was bringe ich aus Berlin zurück. Das Einzige, und das kann ich auch positiv zustimmen, weil es auch mein Zuständigkeitsbereich ist, Thema Kreativwirtschaft, hat es sehr viel für getan, auch sehr konkret Maßnahmen umgesetzt, auch sehr konkret sich mit der Mannheimer Situation in Berlin sozusagen auseinandergesetzt und ausgetauscht. Also das fand ich gut. Das ist aber für ein Mandat, was sozusagen eine grüne Bundestagsabgeordnete für ihre Stadt in Berlin tun soll, ist ein bisschen wenig. Also da hätte ich dann auch in der Breite einfach mehr erwartet.
Letztlich muss ein Parteitag entscheiden, wer für die jeweilige Partei ins Rennen ums Bundestagsmandat geht. Ich gehe mal davon aus, Isabel Cademartori, die vor bald 4 Jahren das Direktmandat gewonnen hat für die SPD, wird das Rennen wieder machen.
Also sagen wir es mal so, sie hat auf jeden Fall, das ist dann unverfänglich, einen Brief geschrieben an ihre Mitglieder, wo sie nochmal darum wirbt, gewählt zu werden, beziehungsweise nochmal ins Rennen gehen zu können. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass es stattfindet und dass es da an der Stelle keine andere Kandidatur gibt.
Ich bin immer wieder über eine Formulierung bei Melis Segment gestolpert. Sie hat gesagt, sie gehe im Guten. Ist es so, Herr Riem?
Ich glaube tatsächlich, dass sie glaubt auch, dass sie im Guten geht. Ich wüsste tatsächlich auch, also jetzt aus der persönlichen Erfahrung nicht, warum jetzt sie nicht im Guten gehen soll. Das Thema ist erledigt. Sie geht einen anderen Weg und insofern bin ich bei dir, Markus. Die Dinge entwickeln sich manchmal, wie sie sind und Reisende, das soll man auch nicht aufhalten lassen. Und jetzt auch irgendwie Schmutzwäsche zu waschen, bringt am Ende niemanden was. Das bringt einer CDU nichts, das bringt den Grünen nichts. Dinge werden vielleicht auch nochmal aufgearbeitet. Da sind andere vielleicht intensiver mit beschäftigt, als ich das bin mit 3,5 Jahren, die ich jetzt dabei bin. Aber am Ende müssen wir nach vorne gucken und die Dinge einfach auch so einordnen, wie sie jetzt sind. Sie hat eine andere Entscheidung für sich getroffen und wie ich vorhin schon gesagt habe, da wünschen wir ihr natürlich auch viel Glück und Erfolg und hoffen, dass sie da in der CDU das findet, was sie jetzt zum Schluss nicht mehr gefunden hat. Also nachtreten ist da, glaube ich, absolut kontraproduktiv. Finde ich auch vom Stil her tatsächlich schwierig.
Finde ich auch so, weil ich kann da als klassisches Role Model dienen. Also ich bin aus der grünen Fraktion und Partei ausgetreten, habe mir ein paar Monate Zeit gelassen, bin dann in eine neue Partei und Fraktion eingetreten und habe jetzt da die Quittung in Anführungszeichen dafür bekommen. Ich wurde nicht wiedergewählt. Also an was es am Ende liegt, an einer schwachen SPD, vielleicht an zu wenig Wahlkampf von mir, wie auch immer, das kann sein. Die Tatsache, dass man sozusagen so einen Wechsel vornimmt und sich eigentlich auch vornimmt, sozusagen weitermachen zu wollen in einem anderen Kontext des Bundestags, ist nichts Vergleich mit der Fraktion einer Stadt. Aber ich habe das erlebt und ich habe das, war auch enttäuscht, kann das auch mittlerweile gut verarbeiten, aber denke mir, den Schritt und diese Möglichkeiten, die stehen sowohl im Positiven als auch im Negativen der Melis dann eben auch noch offen, wie auch immer das ausgehen mag.
Wahrscheinlich deutlich mehr Auswirkungen für Mannheim als die Entscheidung von Melis Segment dürfte die des Bundeskartellamts in Bonn haben. Das wird nach Information unserer Redaktion den angestrebten Verbund der beiden Unikliniken Mannheim und Heidelberg ablehnen. Noch hält sich die Behörde bedeckt. Prüfungszeitraum ist bis zum 31. Juli verlängert worden. Erst dann soll es eine offizielle Entscheidung geben. Wenn es aber so kommt, dann wäre das ein ziemlich harter Schlag für Mannheim und vor allem für den Haushalt der Stadt. Das Klinikum hat ja die Besonderheit, dass es ein Universitätsklinikum ist, das in kommunaler Trägerschaft ist. Das gibt's sonst nicht. Und mit all den finanziellen Verpflichtungen, die damit für die Stadt einhergehen. Zuletzt waren es rund 100 Millionen Euro Miese pro Jahr. Das Land hilft dabei, die auszugleichen im Verhältnis von 60 zu 40. Aber in Zukunft wohl auch nur dann, wenn der Verbund auch wirklich kommt. Zum Glück gibt's ja noch ein bisschen Hoffnung. Man könnte eine Beschwerde beim Oberlandesgericht in Düsseldorf einlegen. Aber mehr Chancen hat möglicherweise eine Ministererlaubnis von Robert Habeck persönlich. Herr Sprengler, haben Sie die Schocknachricht schon verdaut?
Na, ich habe es insofern verdaut. Ich bin jetzt nicht Kartellrechtler und bin jetzt in dem Thema jetzt nicht so tief drin wie andere aus dem Bereich. Aber grundsätzlich, kommunaler Trägerschaft war von vornherein klar, dass es massivst an Kosten da sind, die man mittelfristig, und das habe ich jetzt in den letzten 5 Jahren im Gemeinderat zusammen mit Chris Rehm immer wieder auch gehört und abgestimmt darüber, wo wir noch mehr brauchen, wo man noch ausgleichen muss etc. Geschockt bin ich insofern, dass ich sage, die Nachvollziehbarkeit von der Ablehnung eines Verbundes, der ja durchaus sozusagen für alle den Mehrwert darstellt und vor allem dann auch etwas für die Region erreicht, also sei es in der Forschung und sozusagen auch in der Dienstleistung im Bereich Medizin, dass dann ein Kartellamt da andere Ansichten hat zum Thema Bündelung von zu viel starke Interessen. Das kann man vielleicht nachvollziehen, aber für mich ist mittelfristig, glaube ich, nur die Möglichkeit da, dass ich glaube, dass es nur über eine Ministererlaubnis geht und auch nur darüber funktioniert. Wenn es nicht kommt, dann haben wir, oder ich bin ja das auch dann auch nicht mehr zwingend in der Abstimmung, aber dann hat der neue Gemeinderat eine Handvoll Dinge zu tun, um das irgendwie aufzufangen.
Aber so richtig schockiert scheint die Mannheimer Politik nicht gewesen zu sein. Nachdem die Entscheidung oder die vermeintliche Entscheidung öffentlich wurde, gab es relativ wenig Reaktionen.
Ich bin schon schockiert, ob der drohenden Entscheidung vom Bundeskartellamt, weil die Dimension, man muss es ja auch mal einordnen in der finanziellen Dimension, das wäre ja ein größeres Drama, als wir es bei der Sparkasse hatten. Und das ist ja schon eine sehr, sehr große Dimension gewesen. Insofern ja, es gibt die Möglichkeit der Ministerentscheidung. Es wird aber auch kein Thema sein, was in Wochen, sondern das reden wir auch eher von Monaten. Da muss ja auch geprüft werden und auch ein Minister kann ich einfach hergehen, kann sagen, ja, dann machen wir es halt. Da müssen ja entsprechend auch belastbare Fakten dazukommen. Insofern bin ich schon sehr besorgt. Zum einen, weil wir im Oktober die Haushaltseinbringung eigentlich haben, ob das bis dahin überhaupt funktioniert, ob wir vielleicht Haushaltsberatungen auch verschieben müssen. Es ist ja vollkommen klar, dass Mannheim, sollte die Fusion in der Form nicht kommen, das wird finanziell nicht schultern können. Weil es ist ja gerade angesprochen worden, dass wir für nächstes Jahr 100 Millionen beschlossen haben, plus ja auch für dieses Jahr nochmal. Dann wird es auch keine 60 zu 40 Variante mehr geben. Dann würden die 100 Millionen an der Stadt Mannheim hängen bleiben. Und jeder, der den Halbjahresbericht, der ja öffentlich ist, im Hauptausschuss besprochen worden ist, gelesen hat, weiß, dann können wir in Mannheim gar nichts mehr machen. Dann geht es ums Eingemachte, dann geht es um Schulen, da geht es um die Fragestellung, ob wir Projekte, die begonnen worden sind, vielleicht auch nicht mehr umsetzen können. Also insofern ist es schon ein Thema, was mich zutiefst beunruhigt, wo wir uns aber auch hinterfragen müssen, was wir vielleicht als Stadt in den letzten 3 Jahren, es ist ja kein Prozess, der jetzt aktuell ist, was wir vielleicht da auch hätten besser machen können. Es ist ja immer eine zweischneidige Thematik, das Land, aber auch die Kommune sind in Verhandlungen. Das ist extrem zäh und die zweite Ebene ist ja aber auch die Investition. Also wir reden jetzt ja nur von den 100 Millionen, aber wir haben ja noch die neue Mitte, wo wir dann fast in 1 Milliarde gehen, wenn man mal alle Investitionen, Sanierungen zusammenrechnet. Muss ja auch bezahlt werden im Anteil von der Stadt und auch im Anteil vom Land Baden-Württemberg. Und da kommen ja auch eine 3-stellige Millionenzahl auf die Stadt zu, so oder so, selbst wenn es zu einer Fusion kommt. Insofern ist das ein Thema, mit dem wir uns kommunalpolitisch deutlich intensiver beschäftigen müssen, als wir es bisher machen.
Aber nochmal an Sie beide die Frage gestellt, was wäre denn das Szenario, wenn dieser Verbund nicht käme? Was würde dann passieren mit dem Klinikum?
Gute Frage. Also ich meine, ich kann das nur spekulieren. Ich meine, eine Abwicklung eines kommunalen Krankenhauses im Sinne von Abzwacken von allen größeren Investitionen und auch Zusammenhänge zwischen Mannheim und Heidelberg. Ich weiß es nicht, kann ich sagen. Also was ich auch nochmal vorsprechen wollte, ist, wo mir nicht ganz klar ist, wie sich ja Fachleute seit Jahren, also nicht erst seit gestern, 3, 5, 7 Jahren mit der Tatsache beschäftigen, erst von Fusion zu Verbund. Und Menschen zwischen Land und Stadt ja da auch in einem intensiven Austausch auch immer sind. Und mir nicht ganz klar ist, ob dann jemand, der kartellrechtlich da Ahnung hat, nicht mit am Tisch gesessen hat oder ob dann das immer so eine Bluebox ist, wo man dann nicht genau weiß, okay, wir haben alles gemacht, jetzt gehen wir mal zum Kartellamt und warten mal, ob die sagen ja oder nein, go oder no go. Das ist mir nicht so ganz klar. Also da muss ich mal die fachliche Frage stellen, weil ich nicht selber weiß, wie kommt sowas zustande, dass wenn man so einen langen Prozess geht und auf so eine Einigung des Verbundes sich dann auch schlussendlich verständigt hat, dann dazu kommt, ist schon öfter passiert, Kartellamt sagt was anderes, aber diese Prüfung muss man doch auch mal vorher vornehmen, zu sagen, könnte sein, dass das verrutscht, was können wir ändern, dass es vielleicht doch noch passiert. Da habe ich aber zu wirklich inhaltlich Ahnung.
Naja, das Kartellamt prüft ja nicht, ob es medizinisch sinnvoll ist, sondern es schaut ja nur drauf, bekommt der neue Verbund eine marktbeherrschende Stellung, und scheinbar ist das ja auch der Grund, warum das Kartellamt Nein sagen wird an der Stelle. Bei einer Ministererlaubnis sieht es ja wieder ein bisschen anders aus. Da werden auch andere Dinge geprüft. Jetzt kennen wir die Staatssekretärin von Robert Habeck in der Region ganz gut, Franziska Brandner aus Heidelberg. Herr Riemer Sprengler, Sie kennen sie wahrscheinlich auch. Haben Sie schon mal Kontakt aufgenommen und vorgefühlt?
Tatsächlich keinen Kontakt aufgenommen, nicht vorgefühlt. Ich denke, das ist auch ein sehr sensibles Thema, wo der Robert Habeck jetzt gefordert ist, wenn es eben zu einer Ministerentscheidung kommen kann, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Wir sehen das ja auch immer sehr stark aus der Mannheimer Perspektive. Es gibt natürlich auch die Landesperspektive, und sicherlich ist auch nicht jeder im Land begeistert von dem Gedanken, weil es eben auch noch andere Universitätskliniker und andere Krankenhauslandschaft gibt. Nicht jeder sieht die Vorteile, die wir sehen. Das muss man halt immer ins große Ganze mit einfriemeln, um die Frage noch zu beantworten, was passiert, wenn alles scheitert. Ja, dann ist immer gut, wenn man einen Plan B und C in der Schublade hat. Also was klar ist, die Stadt Mannheim kann natürlich so ein Konstrukt in dieser Form nicht aufrechterhalten. Dann muss man sich gegebenenfalls andere Partner suchen. Man muss sich überlegen, wie kann ein Krankenhaus, also das Krankenhausklinikum wird es ja immer geben. Das steht ja auch außer Frage. Es gibt ja auch eine Krankenhausbedarfsplanung. Aber die Frage ist, ist es dann eben noch in dieser Form möglich? Insofern hoffe ich, dass das Land Baden-Württemberg auch die Brisanz entsprechend erkennt und gemeinsam mit der Stadt versucht, eine Lösung zu skizzieren, weil am Ende hat auch das Land Baden-Württemberg nichts davon, wenn die Stadt Mannheim in eine finanzielle Lage rutscht, die uns dann nicht mehr ermöglicht, in anderen Bereichen unsere Hausaufgaben zu machen. Man kann ja mal über den Rhein schauen, wie das ist, wenn eine Stadt in enormen finanziellen Schwierigkeiten ist. Da gewinnst du natürlich nachher auch als Land Baden-Württemberg nichts. Insofern hoffe ich, dass Land und auch Bund gemeinsam mit der Stadt da eine vernünftige Entscheidung herbeiführen werden. Und man darf die Hoffnung da auf jeden Fall nicht aufgeben.
Das ist ja klar, dass die Stadt Mannheim das Klinikum finanziell nicht mehr alleine tragen kann. Halten Sie es dann für wahrscheinlicher, dass, falls Ministererlaubnis nicht kommt, eher das Land das Klinikum übernimmt, oder dass es dann irgendwie in die Trägerschaft von einem privaten Klinikbetreiber gehen würde?
Es ist dann Szenario 1, dann muss das Land ernsthaft sich überlegen, ob es dann das Uniklinikum Mannheim nicht tatsächlich als eigenständiges Uniklinikum unter Landesträgerschaft weiterführt. Alternative wäre tatsächlich ja dann Privatisierung, und das sehe ich dann in dem Kontext mit dem ganzen Verbund und auch mit der Weiterentwicklung extrem schwierig. Es bliebe dann nur die Variante, dass das Land das Klinikum komplett übernimmt und man dann eben vielleicht in 3-4 Jahren einen neuen Anlauf unternimmt. Andere Möglichkeiten, realistisch, sehe ich da nicht.
Und was tun Ihre beiden Fraktionen jetzt dafür, um das quasi weiterzutreiben?
Grundsätzlich glaube ich, dass die Fraktion, ähnlich was Chris Riemen dazu gesagt hat, definitiv, sagen wir mal, in der Gesprächslinie bleiben mit Stadt. Übrigens auch noch über einen ehemaligen Oberbürgermeister Kurz, der da eine beratende Funktion auch noch zwischen Land und Stadt hatten, ja vom OB beauftragt ist, da mitzuwirken. Ich glaube, dass dieses Gespräch noch nicht zu Ende ist. Und ich glaube auch, nochmal auf Ihre Eingangsfrage zuzukommen, Herr Karlein, ob wir das schockiert waren oder gelassen sind. Also die Situation gibt es erstmal noch gar nicht her, weil ich glaube, die Möglichkeiten sind eben alle noch auf dem Tisch. Und ich glaube nicht, dass sozusagen der letzte Stand 31. Juli, Sie lehnen ab und danach ist das Thema gegessen. Ich glaube, da ist noch viel Bewegung politisch drin, sowohl der Bundesebene als auch eben zwischen Stadt und Land.
Kommen wir zum nächsten Thema. Am Samstag steht der Christopher Street Day auf dem Programm. Oder wie die Veranstaltung inzwischen heißt, Monum Pride. Schwule, lesbische, bisexuelle, trans- und intersexuelle und andere Menschen aus der queeren Community demonstrieren für ihre Rechte und feiern ihre Vielfalt. Geplant ist um 15 Uhr eine Parade durch die Innenstadt, unter anderem über die Blanken und durch die Breite Straße bis zum alten Messplatz. Dort gibt es eine Bühne mit Programm. Das Motto von Monum Pride dieses Jahr: Zusammen eins, intersektional, antifaschistisch, queer. Schon in den 2 Wochen davor hat es jede Menge Partys, Workshops und andere Veranstaltungen gegeben. Herr Sprengler, welchen Stellenwert hat diese Veranstaltungsreihe, muss man jetzt fast schon sagen, für Mannheim?
Na, den größtmöglichen, den es geben kann, weil ich denke, das Thema und diese LGBTQI-Bewegung und alles, was damit zusammenhängt, ist für Mannheim ein großes Aushängeschild und es ist vor allem etwas, wo ich sagen würde, was auch der Stadt steht und für die Stadt steht und dass es sozusagen ein Ausmaß annimmt, was es über einen Tag im Juli hinausgeht, finde ich bemerkenswert, spannend und gut, vor allem auch im Bereich des Themas Kultur. Bin da immer ein Verfechter von viele Freiflächen für Kultur nutzen. Und wenn der Messplatz dann wieder mal mit viel Live-Musik bespielt wird an der Stelle, dann ist es ja auch gut für die Stadt und gut für die Menschen, die da hingehen.
Mannheim hat ja nach Berlin und Köln eine der größten queeren Communities in Deutschland. Was würden Sie sagen, Herr Riem, wie hat sich deren Akzeptanz in der Stadt in den letzten Jahren entwickelt?
Also die Akzeptanz ist auf jeden Fall nach meiner Einschätzung deutlich größer geworden. Wir sind ja eine sehr bunte und vielfältige Stadtgesellschaft. Wir haben ja auch in den letzten Jahren auch bei Modern Bright, früher Christopher Street Day, erlebt, wie groß die Resonanz war, aber wie sie auch unterjährig ist in den verschiedenen Vereinen, die es ja auch gibt, Gruppierungen. Es sind ja auch andere Events angesprochen worden. Und es ist ja vorhin auch gesagt worden, andere, also es gibt ja auch viele Leute, die der Community nicht angehören, die aktiv teilnehmen bei Veranstaltungen, die auch in der Fußgruppe sind. Ich selbst werde auch dabei sein am Wochenende in unserer grünen Fußgruppe. Und eben auch mit für die Rechte einstehen der Community. Insofern ist es, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Thema, was in Mannheim in den letzten Jahren nach meiner Einschätzung deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Und ich glaube auch die Akzeptanz deutlich größer geworden ist.
Ich glaube, das Wichtige oder sagen wir auch ein wichtiger Bestandteil ist, dass die Stadt selbst, die Verwaltung auch das Thema endlich mal über Jahre dann auch aufgenommen hat mit dem Beauftragten Sören Landmann, der an der Stelle auch aus der Stadtverwaltung herauswirkt. Ich finde immer, so ähnlich war das damals beim ersten Rock-Pop-Beauftragten, der ich mal war, wo das Thema Rock- und Popmusik in der Verwaltung verankert worden ist. Und ich finde, es ist bei vielen Themen wichtig, dass das nicht nur von zivilgesellschaftlichen Engagements funktioniert, sicher, aber eben auch von der Verwaltung, von der Stadt selbst getragen wird und da Ansprechpartner, kurze Wege, Informationen ist. Und wenn das funktioniert, und ich finde, es funktioniert in Mannheim sehr gut, dann ist es eben auch was, was zielführend in die Stadt hineinwirkt.
Trotzdem funktioniert ja nicht alles. Welche Probleme und Herausforderungen bewegen die Gruppe der queeren Menschen denn momentan am stärksten in der Stadt?
Naja, ich meine im Prinzip, wie wir jetzt ja in verschiedenen Studien, aber auch in grundsätzlichen Fragen sehen, also Homophobie, Angriffe, sozusagen nonverbale Angriffe auf der Straße, was gibt es natürlich auch überall, es gibt es überall auf der Welt, es gibt es auch in Mannheim. Und ich glaube, das sind Themen, die die Community beschäftigen und die natürlich auch darüber öffentlich berichten und wo aber auch dann eine Stadt Antworten drauf geben muss, beziehungsweise eben auch damit sich beschäftigt. Ob dann am Ende man sagen kann, das alles ist gut, das würde ich nie behaupten. Aber die Tatsache, dass man diese Thematik und grundsätzlich diese Situation auch angeht, das ist etwas, wo ich glaube, sind wir in der Stadt Mannheim an einem Punkt, wo wir gemeinsam dafür arbeiten. Die Verwaltung arbeitet dafür, die Politik arbeitet dafür. Und die Zivilgesellschaft in diesem Zusammenhang, nach meiner Meinung, ziehen da an einem Strang. Aber es gibt immer wieder natürlich Vorfälle und es gibt immer wieder auch Thematik, die zu diskutieren ist an der Stelle.
Tätliche Angriffe auf queere Menschen, von welcher Dimension sprechen wir da?
Ich habe jetzt keine Studie, aber ich lese in meiner Meinung morgen, da stand es auch schon drin. Also im Prinzip grundsätzlich die Tatsache, dass Menschen, die die Regenbogenfahne zeigen, sie aus der Hand gerissen bekommen. Also sowas passiert überall auf der Welt, sowas passiert auch in Mannheim. Und ich glaube, dass es etwas ist, was man grundsätzlich angehen muss. Rassismus, Homophobie, alles, was an der Stelle passiert, muss man dann sozusagen auch in den Kontext stellen und eine Stadt, eine Verwaltung und die Menschen, die politisch dafür arbeiten, sensibilisieren, dass es dort dann eben Maßnahmen gibt, die das unterbinden oder beziehungsweise andere Themen haben.
Also ich glaube, es ist vor allen Dingen die subjektive Sicherheit, die eine Rolle spielt. Das gibt es ja auch immer bei der Kriminalitätsbefragung und auch in den Statistiken, wo es natürlich Probleme gibt. Und wenn wir mal aus unserer Blase rausschauen, in der wir jetzt halt einfach ein Stück weit drin sind, auch aufgrund unserer Parteizugehörigkeit, muss man natürlich schon auch die Ebene aufmachen, sich das kommunale Europawahlergebnis anschauen, wo ja sehr stark auch antidemokratisch gewählt worden ist und ja auch da eine Partei im Fokus stand, die jetzt sich nicht zwingend für die Belange der Communities einsetzt, die jetzt auch im Gemeinderat mit 7 Sitzen vertreten sein wird. Wir haben es aber auch aus der islamistischen Szene und Ecke, wo es sicherlich auch Themen gibt, die man im Blick behalten muss, auch in einer Stadt wie Mannheim. Ne? Also ich denke, das eine hat so ein bisschen der Anfangsblick natürlich aus unserem Fokus, aber es gibt halt auch den Fokus außerhalb der Party und natürlich ist nicht ganz Mannheim bei Mannheim Pride dabei. Es sind ja letztendlich tatsächlich immer die gleichen. Zum Glück wächst nach meiner Einschätzung die Zielgruppe, wie ich vorhin gesagt habe, und die Akzeptanz. Aber es gibt auch viele Menschen, die damit ein Problem haben. Und da macht mir schon das kommunale Europawahlergebnis auch Sorgen.
Was können Sie als Fraktion machen, um die Situation der queeren Community zu verbessern? Gibt es da Projekte, die Ihnen ein Anliegen sind?
Ja, auf jeden Fall. Also wir unterstützen ja, das haben wir im Gemeinderat auch gemacht, entsprechende Projekte, aber auch Vereine, aber auch Beratungsstellen, also auch mit Geldmitteln. Wir hoffen, dass wir das auch in den kommenden Haushaltsberatungen entsprechend proaktiv fortsetzen können. Und das andere sind eben auch Gespräche, die wir führen müssen mit Menschen in der Stadtgesellschaft, auch mit kritischen Menschen in der Stadtgesellschaft. Am Ende haben wir da, glaube ich, einiges an Hausaufgaben vor uns und müssen uns auch immer mal an der eigenen Nase packen, ob wir das ausreichend in allen Zielgruppen gemacht haben. Antwort nein. Also müssen wir da auch nacharbeiten.
Es gibt ja auch das queere Zentrum, das jetzt auch Mann & Bride organisiert. Wie wichtig ist das für die Arbeit und wie bewerten Sie die Arbeit des Zentrums?
Die Arbeit ist sehr wichtig, die dort geleistet wird. Und ich glaube, man braucht auch diesen Ankerpunkt. Insofern gilt es, das entsprechend auch zu stärken. Da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, wie wir das im neuen Gemeinderat dann diskutieren, wenn es eben genau um diese Fragestellungen geht. Und dafür gilt es auch zu kämpfen, weil sich natürlich auch die Mehrheiten ein Stück weit verändert haben und wir in den vergangenen Haushaltsberatungen ja auch immer wieder mitbekommen haben, dass Teile des Gemeinderats andere Auffassungen zu den Themen haben.
Ich denke, Queeres Zentrum wäre auch sozusagen die Plattform, um verschiedene Themen dann auch zu spielen, um sozusagen Veranstaltungsformate zu machen, um die Situation und überhaupt das ganze Thema LGBTQI ordentlich zu fahren, wobei ich an der Stelle sagen muss, da gibt es da gerade Diskussionen drüber, wo könnte der Standort dafür sein. Da ist ja momentan, soweit ich weiß, zumindest ausgewiesen oder die Idee Richtung Fahrlachtunnel, das ehemalige Ernst Automobil oder ich glaube, ich war Ernst Automobilzentrum, weil da eine Fläche besteht, die man wohl bebauen könnte. War ja auch mal T6 im Gespräch, also sprich neben dem neuen Zeitraum Exit, was ich persönlich, wenn ich ehrlich bin, für den besseren Standort gehalten hätte, weil es in der Stadt ist. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir sozusagen so ein wichtiges Zentrum, was aktuell da glaube ich auch im G-Quadrat irgendwo temporär untergebracht ist, wenn man das sozusagen an den Stadtrand legt, wäre es für mich so ein bisschen weg aus dem Fokus. Und es wäre mir wichtig, dass eigentlich man darüber nachdenkt, so ein Haus oder so ein Zentrum eher in der Stadt zu positionieren.
Hier zieht ihr zum Beispiel auch das Futurraum-Projekt vor. Da geht es ja um Pläne, wie man die Innenstadt attraktivieren kann. Dieses Projekt schlägt unter anderem auch vor, Mann & Bride auszuweiten und in der Innenstadt viel mehr sichtbar zu machen in diesen Wochen, wo es stattfindet. Was halten Sie von dieser Idee?
Auf jeden Fall. Ich finde Sichtbarkeit in der Stadt ein wichtiges Thema. Ich finde, Futurraum bricht da auch einige, sagen wir mal, Themen auf, die bisher so ein bisschen unterm Tisch geblieben sind. Also sie machen konkrete Angebote, wenn man jetzt auch das City Factory-Thema mit dem Peter Drakul nimmt, wo ja sozusagen die Themen City Factory und Futurraum, wo das Geld in Anführungszeichen auch herkommt, dann zusammenspielen. Ich glaube, es ist so, dass momentan so eine Aufbruchsstimmung da ist, von der ich gar nicht erwartet hätte, jetzt nicht nur bei LGBTQI, sondern grundsätzlich, die für mich so ein bisschen innenstadtmäßig schon weg war. Also ich habe den Eindruck, alle, die damals gemotzt haben über Verkehrsversuch, also sprich alle Händler, Händlerinnen, alle Anrainer, die in der Fressgasse wohnen, die immer nur auf den Tisch geklopft haben und gesagt haben, so geht's nicht, sitzen jetzt an dem gleichen Tisch bei City Factory und nehmen im Prinzip Dinge an und bestimmen sie auch mit, was vorher nicht der Fall war vielleicht, die sie vorher kritisiert haben. Und das finde ich eigentlich einen sehr guten Prozess. Und wenn da noch dazu kommt zu sagen, man muss beispielsweise auch Mann & Bride oder den CSD oder dieses Movement stärker in der Stadt vernetzen, sei es durch Formate, sei es gleich auch durch temporäre Bespielung von Räumen, die wir ja jetzt auch durch Futurraum ja nutzen können, dann fände ich das für die Zukunft spannend und auch wichtig und wichtiger als am Stadtrand ein Zentrum zu haben.
Kommen wir zur Schlussfrage, die wir jedem Gast an dieser Stelle stellen. Was machen Sie am Wochenende, Herr Riem?
Also ich laufe einmal bei Mann & Bride in der Fußgruppe mit und ansonsten bin ich mit der Family unterwegs, weil die mich die letzten Wochen ein bisschen spärlich gesehen haben.
Und wo geht's hin?
Wir werden den Käfertaler Wald und den Luisenpark frönen, weil das Wetter spricht nicht für Freibad.
Und Herr Sprengler, was haben Sie vor?
So ähnlich, Mann & Bride mal mitnehmen und dann fahre ich mit meiner Frau in Urlaub.
Müssen wir auch fragen, wohin?
Nach Südfrankreich.
Das ist schön.
Und das war wieder Mensch Mannheim für diese Woche. Wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, über die wir heute gesprochen haben und natürlich noch viel mehr, dann schaut doch mal rein auf mannheimer-morgen.de und holt euch am besten ein MM Plus Abo. Wenn ihr Anregungen zu Themen für unseren Podcast oder mögliche Gäste habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns ganz einfach. Ein schönes Wochenende wünschen euch Florian
und Timo. Bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.